Gerechtigkeit ist es nicht. Der Mörder unserer Kinder darf weiter leben, wenn auch unter anderen Umständen, aber er lebt. Unsere Kinder dürfen nicht weiter leben. Die sind uns genommen worden.
Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Michael Kürath. Am 25. Januar 2023 stirbt seine 17-jährige Tochter Anne-Marie bei einer Messerattacke in einem Regionalexpress in Schleswig-Holstein. Sie und ihr Freund Danny sind auf dem Heimweg von der Schule, als Ibrahim A., ein damals 33-jähriger geflüchteter Palästinenser, zusticht. Mit insgesamt 38 Messerstichen tötet er Anne-Marie und ihren Freund Danny. Ibrahim A. ist zum Tatzeitpunkt gerade eine Woche wieder auf freiem Fuß. Hinter ihm liegt eine einjährige U-Haft wegen gefährlicher Körperverletzung infolge eines Messerangriffs. Aber zunächst mal herzlich willkommen, Herr Kürath.
Hallo.
Herr Kürath, danke für das Vertrauen, dass Sie mit mir sprechen. Ihre Tochter war gerade erst 17. Ich habe es gerade gesagt, als das alles passiert ist. Beschreiben Sie doch zunächst mal, wie war denn Anne-Marie?
Anne-Marie war ein sehr lebensfrohes, sehr lustiges, aufgeschlossenes Mädchen. Mhm. Immer sehr, sehr fröhlich, immer gut gelaunt, immer hilfsbereit. Und war natürlich auch durch ihre Äußerlichkeit eine Erscheinung. Wir wissen eigentlich gar nicht, woher. Sie hatte mal irgendwann für sich Grace Kelly als Idol für sich herauserkoren.
Die Schauspielerin und spätere Gracia Patrizia von Monaco, ne?
Genau so ist es, ja. Und sie hat sich auch so angezogen und ist auch so zur Schule gegangen oder überall hin und hat das also auch gelebt und stand da auch voll hinter und das auch mit einer Überzeugung, dass manchmal ist es ja doch so, dass Menschen, die so ein bisschen auffallen, doch schnell irgendwo ausgegrenzt werden, bei ihr überhaupt gar nicht. Sie war da voll akzeptiert, weil sie auch mit einer solchen Selbstverständlichkeit gemacht hat, dass es jeder akzeptiert hat.
Also so wie Sie es beschreiben, war sie auch beliebt? Ist sie auch häufiger mal mit Freundinnen und Freunden bei Ihnen zu Hause gewesen?
Ja, bei uns war immer der Treffpunkt, weil wir haben immer ein offenes Haus gehabt, schon immer. So war es dann auch, dass die Jugendlichen oder die jungen Menschen auch immer gerne zu uns kamen und wir eigentlich an den Wochenenden immer Full House hatten. Und wir sind eigentlich ganz glücklich und froh, dass die Freunde und teils auch Mitschüler von Anne-Marie heute uns immer noch einmal wöchentlich besuchen kommen und mit uns Zeit verbringen wollen die Zeit auch bei uns genießen, da zu sein, an Anne-Marie zu denken, aber auch zu spielen, Minigolf spielen zu gehen, ans Graben zu gehen, bei Anne-Marie im Zimmer zu sitzen. Und wir nennen sie mal liebevoll unsere Bonuskinder. Wir sind ganz froh, dass sie den Kontakt zu uns auch halten wollen. Das macht uns unheimlich glücklich.
Und wenn Sie so sagen, Sie waren ein offenes Haus, was ist denn das, was Sie so Ihrer Tochter mitgeben wollten, so an Grundwerten?
Wir haben unserer Tochter auch aus unserer eigenen Überzeugung immer vermittelt, dass es ganz egal ist, woher jemand kommt, welche Hautfarbe er hat, welchen Glauben er hat, welches Geschlecht, das spielt alles keine Rolle. Es ist immer der Mensch interessant und es gibt zwei Arten von Menschen, es gibt gute Menschen und es gibt böse Menschen. Und wir haben uns immer eigentlich versucht, sie dahin zu erziehen, sich an die guten Menschen zu halten und sich auch mit diesen zu umgeben. Dass das nun am 25. Januar letzten Jahres nicht so gewesen ist, das konnte leider keiner ahnen.
Sie war ja ihr einziges Kind. Wie war denn ihr Draht zu ihrer Tochter? So, wie würden Sie das beschreiben? Wie nah waren Sie ihr?
Wir hatten einen wirklich ganz, ganz tollen Draht. Man sagt ja bei Jugendlichen immer, es gibt ja zwei Pubertäten. Einmal das Rubikon, was so zwischen 4 und 8 Jahren ist. Da war sie ein sehr, sehr schwieriges Kind. Wenn das Rubikon schwierig ist, ist eigentlich die Pubertät wesentlich einfacher. Und sie ist eigentlich völlig, völlig problemlos durch die Pubertät durchgerutscht. Und gerade auch Corona und die ganzen Maßnahmen Da hat sie viel hier bei uns in der Firma mitgearbeitet und ist mitgefahren und hat gemacht und getan. Und da sind wir unheimlich, wirklich unheimlich eng zusammengewachsen. Und es war so eine ganz tolle Mischung, dass sie auf der einen Seite den nötigen Anstand und Respekt gegenüber den uns als Eltern hatte, aber auf der anderen Seite sie mit jedem Problem, egal was sie hatte, jederzeit zu uns kommen konnte und auch gekommen ist, dass dieses Vertrauen da war. Und das war eine ganz tolle Mischung und auch Erfahrung, ein tolles Zusammenleben.
Sie haben ja gerade auch schon gesagt, dass es Ihnen gut tut, dass die Freundinnen und Freunde Ihrer Tochter auch immer heute noch wieder bei Ihnen sind. Tut es Ihnen eigentlich gut, immer wieder auch über Ihre Tochter zu reden, oder schmerzt das eher?
Es ist ja ein Punkt, der uns tagtäglich begleitet. Es ist ja nicht so, dass wir sie vergessen. So eine Tat reißt einem quasi das Herz aus dem Leib. Und es ist halt so, dass das Wichtigste im Leben uns genommen worden ist. Und das vergisst man nicht. Ann-Maries Lebensmotto war immer: Aufgeben ist keine Option. Das sagen wir uns mindestens 100 Mal am Tag als Mantra, um überhaupt die Kraft zu finden, weiterzumachen, wenn sie morgens aufstehen und sie überlegen sich, wofür eigentlich noch? Es ist ja nichts mehr da. Unsere Zukunft ist zerstört worden. Dadurch ist Ann-Marie ständig, jederzeit immer präsent und auch bei uns. Und insofern ist es sehr, sehr schön, dass wir das auch mit den jungen Menschen zusammen weiterführen, weiterleben können und auch im Sinne von Ann-Marie ihre Geschichte weiterzutragen. Der Pfarrer hat bei der Beerdigung gesagt, geht raus und erzählt den Menschen von Ann-Marie, und das tun wir.
Ihre Tochter war ja gerade erst 17 geworden. In welcher Lebenssituation war sie denn? Also welche Pläne hatte sie damals?
Oh, sie hatte viele große Pläne. Sie war sehr, sehr zielstrebig und auch sie wusste genau, was sie wollte. Das war auch der Grund, weswegen sie nach Neumünster gegangen ist. Sie wollte Marketing und Design später studieren. Und da gab es halt die Möglichkeit, in Neumünster ein fachbezogenes Abitur zu machen. Und sie wusste genau, wie es weitergeht und wie ihre Pläne aussehen.
Also auch einen klaren Blick aufs Leben, höre ich daraus, hatte sie. Ne? So hört sich an, als ob sie mit sich im Reinen war. Ne? Sie war, hatte dann ja auch
absolut.
Sie hatte dann auch eine Partnerschaft, ne, mit Danny. War das ihr erster richtiger Freund oder hatte sie schon vorher Beziehungen?
Nein, Danny war ihr erster Freund. Und die beiden waren auch erst 5 Tage offiziell zusammen.
Okay.
Aber ich hatte das Glück, ich durfte Danny schon 2-mal kennenlernen. Jeder Vater wird wissen, wie schwierig das im ersten Moment ist, wenn die Tochter mit dem ersten Freund nach Hause kommt.
Ja.
Aber Danny war ein ganz, ganz toller, offener, auch sehr zielstrebiger, ganz klar strukturierter junger Mann. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich auch, was meine Tochter an ihm oder was ihr an ihm gefallen hat. Und die beiden waren miteinander sowas, trotz der kurzen Zeit, so vertraut und sich so klar in ihren Bildern, dass es eigentlich schon fast erschreckend war.
Weil es so gepasst hat? Weil es so,
ja,
so selbstverständlich war in gewisser Weise?
Ja, eine absolute, man kennt es sonst ja, dass gerade Jugendliche dann doch so sehr aufgeregt, sehr hibbelig sind. Die beiden waren völlig ruhig miteinander und in sich ruhend und völlig klar in dem, was sie wollen, was sie tun, was sie machen, wie ihre Zukunft aussieht. Das wussten sie nach 5 Tagen schon. Also erschreckend eigentlich, dass die beiden sich da so klar und einig waren.
Dann kam dieser Tag im Januar letzten Jahres. Was hatte Ihre Tochter vor an diesem Tag?
Ja, Ann-Marie ist wie jeden Morgen mit mir erstmal zusammen in die Firma gefahren, und weil sie noch eine halbe Stunde Zeit hatte, bis ihr Zug nach Neumünster ging. Und sie ist hier morgens noch rumgehüpft und hat laut gesungen und auf dem Handy Musik gehört, was wir alle früh morgens besonders gerne mögen. Und sie ist dann zum Bahnhof gegangen und ist zur Schule gefahren nach Neumünster und hätte eigentlich nachmittags um 15 Uhr spätestens wieder hier bei mir sein, im Betrieb sein müssen. Mhm. Aber sie tauchte dann halt leider nicht auf.
Und sind Sie da unruhig geworden oder ist das häufiger mal vorgekommen, dass Sie dann nicht...
Nein, Anne-Marie. Anne-Marie wird zu 100% verlässlich. Mhm. Wir haben dann versucht, an der Schule überall rum zu telefonieren, ob irgendwas passiert ist bei den Freunden oder bis dann ein Freund von Anne-Marie sich meldet und sagt, da gab es in Brugstedt ein Attentat in einem Nahverkehrszug. Und wir haben dann versucht, über die Bundespolizei und irgendwo Informationen zu bekommen, aber nebenbei natürlich auch immer noch versucht, Anne-Marie anzurufen. Wir haben aber nirgendwo Informationen bekommen und ich habe mich dann nachmittags ich glaube, es war irgendwie roundabout 5:30, ins Auto gesetzt und bin nach Brugstedt zur Einsatzstelle gefahren, um vielleicht dort irgendwo Informationen zu bekommen.
Hatten Sie da schon ein schlechtes Gefühl so im Bauch?
Ja, und ein ganz schlechtes Gefühl hatte ich dann, als ich dann einer jungen Polizistin in die Arme lief, die mir dann sagte, das wird schon nicht so schlimm sein, vielleicht hätte sie nur ihr Handy im Zug verloren und da war mir eigentlich klar, dass mich keine guten Nachrichten erwarten. Denn Anne-Marie hätte sich irgendwo, die hätte geklingelt, hätte irgendjemand gefragt, ob sie das Handy nutzen darf oder irgendwas und hätte mich angerufen, hätte gesagt, du Papa, hier ist was passiert, aber mir geht's gut. Und als ich dann von einem anderen Polizisten zum Verhör gebeten wurde und er mir dezidiert Fragen zu Anne-Marie stellte, zu Kleidung, zu Schmuck, zur Handtasche, was da alles zugehört, da war mir eigentlich dann in dem Moment eigentlich allerspätestens klar, was mich da jetzt erwartet oder was uns da erwartet.
Ich meine, ich bin auch Vater. Also ich stelle mir das, was Schlimmeres kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Oder? Das muss grausam sein, so ein Moment.
Es ist so, als wenn sie irgendwo rückwärts an der Schlucht stehen und irgendjemand schubst sie runter. Sie sehen, dass sie fallen. Sie sehen auch, dass alles sich irgendwo das Reale weiter entfernt. Sie wissen, es kommt irgendwann der Aufschlag, aber sie können nicht nach unten gucken und wissen nicht, wann sie aufschlagen. Aber sie wissen, es wird irgendwann kommen.
Waren sie überhaupt handlungsfähig? Also, als sie es dann wussten, also manche Menschen funktionieren dann, andere können gar nichts mehr machen, sind wie erstarrt. Wie ging es Ihnen in dieser Situation?
Also ich muss sagen, aus heutiger Sicht war es erstmal dass für mich eigentlich die darauffolgenden 2 Tage völlig in einem Nebel verschwunden sind. Und ich das wohl ausgeblendet, verdrängt habe. Ich habe dann nur funktioniert, ich bin wieder nach Hause gefahren und ich weiß noch, als ich zu Hause ankam, stand schon die Polizei und ein Rettungswagen bei uns vor der Tür und eine Seelsorgerin war mit dabei und die hat meiner Frau schon mitgeteilt, was passiert ist, die daraufhin zusammengebrochen ist und ich kann aus heutiger Sicht eigentlich auch nur sagen, dass wir das wahnsinnige Glück haben, ganz, ganz tolle Menschen um uns herum zu haben, auch einen ganz, ganz tollen Freundeskreis, die sofort da waren, die in den darauffolgenden 6 Wochen in WhatsApp-Gruppen sich abgesprochen haben, wer bei uns ist, wann bei uns ist, wer einkaufen geht, wer bei uns übernachtet, damit wir uns nichts antun und uns die ersten 6 Wochen rund um die Uhr versorgt haben, betreut haben. Ganz fantastische, tolle Menschen. Das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend, welche Leistung diese Menschen in unserem Umfeld verbracht haben, um uns zu helfen.
Wie war denn dann die Beerdigung? Haben Sie versucht, es so zu gestalten, wie es Ihrer Tochter auch gefallen hätte?
Es ist so, dass es ja eigentlich in 3 Etappen stattgefunden hat. Die erste Etappe war, dass wir uns 3 Tage vor der Trauerfeier im Beerdigungsinstitut von Anne-Marie nochmal verabschieden durften. Und eigentlich war es so, dass aufgrund der schweren Verletzung der Sarg zubleiben sollte. Der Bestatter hat sich aber sehr, sehr, sehr viel Mühe gegeben und hatte Anne-Marie sehr schön aufgebahrt, hat ihr weiße Handschuhe angezogen, ihren Hut übers Gesicht gelegt. Und so fahren wir dann mit versammelter Truppe noch einmal da, um uns zu verabschieden. Mhm. Und wenn sie ihrem Kind wohlwissentlich das letzte Mal hier im Leben über die Hand streicheln und diese Hand ist eiskalt, dieses Gefühl, während sie die wieder los, das habe ich heute noch in den Fingerspitzen. Das ist das Brutalste, was man sich vorstellen kann. Wir hatten dann ja 3 Tage später eine Trauerfeier, die auch öffentlich war, wo viele, viele Menschen kamen und sich verabschiedet haben, worauf dann erst am darauffolgenden Tag die Beerdigung im engsten Kreis ist auch sehr weit gefasst. Auch dort waren sehr, sehr viele Menschen, die zu uns gehören, die uns begleitet haben, die Ann-Marie kannten. Aber das war dann halt nicht mehr für die Öffentlichkeit.
Mhm. Also man spürt natürlich, ich glaube, keiner kann ermessen, was es bedeutet. Ich kann es nur erahnen, weil, wie gesagt, ich bin auch Vater, ich habe auch ein Kind und der Schmerz, der ist, glaube ich, unermesslich. Und auf der anderen Seite ist dann diese Realität der Tat da, ne? So wie Sie sagten, die Verletzungen, die da waren. Wann haben Sie eigentlich was darüber erfahren, über Tatumstände und all das?
Naja, zwischendurch schon immer mal, aber wir haben eigentlich uns bewusst, ganz bewusst gegen das Konsumieren von Medien entschieden.
Mhm.
Auch während der Zeit des Verfahrens, um halt gewisse Dinge nicht zu erfahren, auch nicht erfahren zu wollen.
Mhm.
Wir wollten und wollen auch immer noch Ann-Marie so in Erinnerung behalten, wie sie morgens hier rausgegangen ist und nicht, wie sie auf den Ermittlungsbildern der Polizei aussah.
Ja.
Und das hat unsere Anwältin für uns ganz, ganz toll gemacht, dass sie die notwendigen Informationen herausgefiltert hat, die sie an uns weitergeleitet hat und das andere für uns vollkommen ausgeblendet hat. Das hat sie auch hervorragend gemacht.
Und wenn Sie das nochmal schildern, also was ist da eigentlich passiert? Der Attentäter ist ja an dem Tag offenbar bei einer Behörde in Kiel gewesen. Ne? Was wissen Sie darüber, wie sich das entwickelt hat? Natürlich nur, soweit Sie drüber reden möchten.
Also wie gesagt, für uns, wir haben auch nicht an dem Verfahren teilgenommen, ganz bewusst nicht.
Mhm.
Wir möchten uns einfach, für uns ist es wichtig, die Liebe zu erhalten und es auch nicht irgendwo mit Hass oder irgendwas vergiften zu lassen.
Mhm.
Das hätte Ann-Marie auch nicht gewollt. Und deswegen ist dieses ein Kapitel, was für uns auskuppelt, was wir bewusst ausblenden, das würde zu unguten Gedanken führen und damit möchten wir uns nicht beschäftigen.
Also da ist keine Wut. Sie versuchen einfach den Täter, so höre ich das raus, gar nicht so in ihr Leben zu lassen?
Ja, es ist ja doch so, dass wenn man sowas anfängt, sich sehr schnell vergiften lässt und das möchten wir nicht und wir möchten da auch nicht pauschalisieren oder in irgendwelche Fahrwasser uns drängen lassen.
Mhm.
Insofern ist das ein Punkt, den wir ganz bewusst weit von uns fernhalten.
Ich meine, es war ja in gewisser Weise Zufall, dass dieser Täter auf ihre Tochter und auf ihren Freund gestoßen ist und dass das dann so passiert ist. Die kannten sich ja vorher nicht. Wie geht denn die Familie des Freundes ihrer Tochter, der dabei auch ums Leben kam, wie geht die damit um? Ähnlich wie Sie?
Wir stehen in einem sehr, sehr engen Kontakt miteinander. Wir stützen uns, wir helfen uns gegenseitig. Wir weinen miteinander, wir lachen miteinander, wir verbringen Zeit miteinander. Und das ist auch gut und das ist auch richtig so. Aber auch die Familie von Danny möchte sich da nicht vergiften lassen. Und das ist gut und richtig so.
Sind denn eigentlich noch weitere Menschen da verletzt worden bei diesem Attentat?
Ja, es gab ja noch weitere schwer Verletzte, unter anderem auch eine Frau, die danach Suizid begangen hat, nachdem sie aus dem Koma erwacht ist. Also dieses Ganze hat eine Tragweite, die vielen Menschen, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Es wird immer von den armen, traumatisierten Tätern gesprochen und eigentlich nie über die Opfer und auch über die Hinterbliebenen, welche Kreise das zieht, wie viele Menschen daran eigentlich betroffen sind, ob es nur wir als Eltern sind, die Freunde, die Mitschüler, unsere Freunde, Vereinsfreunde, Messdiener und wer da nicht alles drum beteiligt, Lehrer etc. pp. Das sind unzählige Menschen, die da in dieses Leid mit hineingezogen werden. Und ich glaube, diese Opfer finden auch zu wenig Beachtung in der medialen Welt, was da eigentlich für ein Leid hintersteckt.
Und genau das besprechen wir ja jetzt auch, was da bei Ihnen geblieben ist. Ne? In der Öffentlichkeit weiß man, was passiert ist. Also das ging ja dann auch durch die Medien, dass er auf ihre Tochter und ihren Freund los ist in diesem Regionalexpress. Die Details der Tat, der Attentäter ist dann ja auch im Mai zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, wegen zweifachem Mord, versuchtem Mord, schwerer Körperverletzung. Sie haben schon gesagt, Sie haben den Prozess gar nicht so besucht. Haben Sie kurz drüber nachgedacht oder war das von Anfang an klar, dass Sie da nicht hinwollen?
Ich habe tatsächlich anfangs gesagt, ich werde mit zum Prozess gehen, aber ein sehr, sehr lieber und guter Freund von mir ist bei der Bundespolizei und hat solche Verfahren schon öfter mitgemacht und er hat mir eindringlich geraten, das nicht zu tun. Ich habe mir auch seine Begründung dafür angehört und es war auch richtig so. Da hat er mich auf den richtigen Weg gebracht, das nicht zu tun.
Was hat denn das Urteil in Ihnen ausgelöst, diese lebenslange Freiheitsstrafe?
Das ist eigentlich schwer zu sagen. Es haben ich wurde schon gefragt, ob dieses Urteil für mich Gerechtigkeit symbolisiert. Nein, Gerechtigkeit ist es nicht. Der Mörder unserer Kinder darf weiterleben. Wenn auch unter anderen Umständen, aber er lebt. Unsere Kinder dürfen nicht weiterleben. Die sind uns genommen worden. Insofern ist es keine Gerechtigkeit. Aber es ist eine Form der Genugtuung, dass dieser Mensch hoffentlich nie wieder in Freiheit kommt und anderen Menschen so etwas antun kann.
Ist es richtig, dass der Täter 7 Tage vorher aus der Haft entlassen wurde, also eine Haftstrafe, zu der er wegen gefährlicher Körperverletzung ja verurteilt wurde, unter anderem wegen einer Messerattacke? Was bleibt da für Sie zurück? Was ist da auch schiefgelaufen nach Ihrer Erkenntnis?
Es ist für uns nahezu unverständlich. Gerade wir als kleine Selbstständige mit einem kleinen Handwerksbetrieb, wir müssen hier jeden Quatsch 20, 30 Mal dokumentieren und beweisen und nachweisen und sonstiges und die ganzen Akten 10 Jahre für Beweissicherung aufbewahren und sonstiges. Und in solchen Fällen rennen solche Menschen frei herum und keiner weiß, wo sie sind, wo sie sich befinden, was sie tun, was sie machen. Und dann stehen tatsächlich allen Ernstes Politiker da, zucken mit den Schultern und sagen, na ja, das konnten wir ja nicht wissen. Wenn ich das als kleiner Selbstständiger machen würde, würde ich so lange in Beugehaft gehen, bis mir das einfällt. Und hier wird es einfach hinweggewischt. Das ist schon sehr erschreckend und sehr befremdlich für uns als Hinterbliebene, mit welcher Gleichgültigkeit dort eigentlich Politik und Behörden agieren.
Nur kurz nochmal zum Hintergrund des Attentäters, weil das ergänzt, was Sie sagen. Er ist 2014 aus Gaza geflüchtet, nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde ja dann 2016 zwar abgelehnt, aber ihm wurde dann ein besonderer Schutzstatus gewährt, der eine Abschiebung in sein Heimatland nicht möglich macht. Und zu diesem Zeitpunkt lief aber gegen ihn in Nordrhein-Westfalen schon ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung. Und in der Folge wurde er dann auch zu einer Bewährungsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Zu einem späteren Zeitpunkt hat dann ein Vertreter des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge eingeräumt, dass der Schutzstatus vermutlich nicht gewährt worden wäre, hätte man von dem Strafverfahren gegen den späteren Attentäter gewusst. Also setzt da auch die Kritik von Ihnen an, dass es hätte verhindert werden können, ja müssen, dass es so weit kommt?
Also ich glaube, die Kritik dahingehend ist vielfältig und wir haben Wir haben Gott sei Dank ja auch in der Politik Menschen, die uns zuhören und unsere Ambitionen mittragen und uns auch unterstützen. Aber es ist manchmal auch schon erschreckend, wenn hohe Bundestagsabgeordnete oder sogar Minister einem erzählen, dass, wenn ein Urteil nicht verständlich ist, dass das Urteil besser erklärt werden muss. Ich glaube, da sind viele Menschen völlig falsch davor. Auch der Bürger versteht es nicht. Ein Bürger verlangt, wenn ein Urteil von einem Gericht gesprochen wird, dann muss es nachvollziehbar sein oder es muss sich automatisch erklären. Wenn Politik anfangen muss, Urteile zu erklären, sind diese Urteile völlig falsch. Und daher die Kritik an den Bürgern, dass sie manche Dinge nicht verstehen oder manche Dinge falsch beurteilen, das liegt nicht an den Bürgern, das liegt an der Politik. Mhm. Wenn sie sehen, dass in Hamburg 9 Jugendliche ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigen, die gehen mit Bewährungsstrafen nach Hause, dann tritt im Fernsehen irgendein selbsternannter Gutachter auf, der sagt, das Leben des Mädchens muss ja nicht unbedingt schlechter verlaufen als ohne die Vergewaltigung, es wird nur anders verlaufen, dann ist das eigentlich ein Hohn. Und wenn noch jemand dieses Urteil kommentiert, eine längere Haftstrafe bekommt als diejenigen, die jemanden vergewaltigt haben, dann reden wir über Dinge, das ist für keinen Bürger draußen nachvollziehbar. Da ist eine Justiz, die mehr als fragwürdig ist und da werden noch Urteile gesprochen, die nicht für den Bürger verständlich sind und die auch kein Politiker erklären kann. Und ich glaube, da müssen wir dringend wieder ein bisschen Fingerspitzengefühl und normalen Menschenverstand walten lassen, dass in solchen Dingen so etwas nicht passieren kann und auch nicht darf.
Das ist ein ganz großes Thema, das Sie ansprechen. Wir werden das hier sicherlich nicht so in der Tiefe diskutieren können, aber mich interessiert trotzdem nochmal, Sie haben auch gesagt, die Opfer müssen mehr gesehen werden. Haben Sie, Ihre Frau, sich denn angefangen von der Polizei über auch Ihrem Umfeld, dem politischen Umfeld in Ihrer Nähe, haben Sie sich denn da gesehen gefühlt, wahrgenommen gefühlt?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Mhm. Also ich muss sagen, hier in Schleswig-Holstein, und da hat so, es klingt eigentlich völlig irrational in den Zusammenhängen, aber hier in Schleswig-Holstein hat alles wunderbar funktioniert, angefangen vom Ministerpräsidenten Daniel Günther über unsere Innenministerin Frau Sabine Dittelin-Waag, die sofort gemacht haben, die getan haben, die sich ein Bein ausgerissen haben, um uns zu unterstützen, zu helfen. Aber auch der Weiße Ring, die Polizei hat uns eine fantastische, ganz, ganz tolle Beamtin zur Seite gestellt, die uns betreut hat. Also hier in Schleswig-Holstein, ich kann bei der ganzen Situation, ich sage, es klingt eigentlich völlig irrational, aber nichts Negatives sagen. Es hat an mir alle Zahnrädchen ineinander gegriffen und es hat alles wunderbar funktioniert. Vom Weißen Ring über Polizei, über Rettungsdienste, über alle, die daran beteiligt waren. Da ist hervorragende, tolle Arbeit geleistet worden. Mhm. Ich habe aber durch mein öffentliches Auftreten inzwischen zu mehr als 300 Elternpaaren Kontakt, die in den letzten 5 Jahren ihre Kinder verloren haben. Und was uns alle eint, es ist immer dasselbe Täterprofil, es ist dasselbe Tatwerkzeug, es sind dieselben Tatmotive und es ist nahezu derselbe Tathergang. Mhm. Und es ist erschreckend, wie in manch anderen Bundesländern mit den Opfern oder mit den Hinterbliebenen umgegangen worden ist und wie wenig Akzeptanz seitens der Politik dort eigentlich stattgefunden hat und wie wenig Unterstützung und wie wenig Hilfe dort angeboten worden ist. Und wie gesagt, ich kann das von Schleswig-Holstein nicht behaupten, das war alles hervorragend, aber in anderen Bundesländern höre ich das anders.
Was gibt Ihnen dieser Kontakt auch auf einer menschlichen Ebene? Also ist da von Menschen, die in gewisser Weise in einer Schicksalsgemeinschaft sind, weil sie das gleiche Schreckliche erfahren haben, ist dann da auch nochmal ein ganz tiefes Verständnis füreinander möglich?
Das Verständnis ist ein anderes. Mhm. Wenn Sie mich fragen, wie geht es mir, was soll ich dazu sagen? In Man sagt aus Höflichkeit, naja, passt schon, aber in Wirklichkeit, ganz ehrlich gesagt, muss ich sagen, wie soll es mir eigentlich gehen?
Ja.
Mein Kind wurde ermordet.
Ja.
Wenn mich das andere Eltern fragen, die das Gleiche durchlebt haben, ist die Frage vielleicht die gleiche, aber der Hintergrund ist ein ganz anderer. Und wir brauchen uns gar nicht angucken oder wir brauchen da auch nicht großartig irgendwas zu sagen. Jeder weiß, was der andere denkt. Und dieses Gemeinschaftsgefühl, dieses gemeinsame Unterstützen, auch das Austauschen von Erfahrungen, wie es in gewissen Zeitabläufen passiert, dir dies und das und dich wird das einholen, die Gefühle einholen. Das ist sehr hilfreich. Zum einen war es für uns sehr hilfreich, dass uns andere Eltern vorgewarnt haben, was auf uns zukommen wird, aber auch, dass wir heute unsere Erfahrungen weitergeben können, was andere betroffene Eltern erfahren werden, was ihnen in der Zukunft passieren wird.
Sie haben ja auch gesagt, Sie haben engen Kontakt zu den Eltern von Danny. Kannten Sie sich vorher schon? Wahrscheinlich ja nicht, ne? Es war ja alles noch so frisch. Ja.
Nein, wir haben uns erst nach der Tat kennengelernt.
Ja, aber auch da ist, würden Sie sagen, ist eine Freundschaft entstanden. Ja,
ja. Ein sehr warmherziges, inniges Verhältnis. Auch die Eltern von Danny sind tolle Menschen, auch die Schwester von Danny ist die Oma, es sind ganz tolle Menschen. Wir treffen uns regelmäßig, wir kommen viel zusammen und es ist sehr warmherzig, sehr innig und es sind tolle Menschen, die auch positiv versuchen, nach vorne zu schauen und zu begeistern. Und das eint uns. Und es gibt uns auch gegenseitig Kraft, dass wir uns gegenseitig helfen.
Sie haben ja schon gesagt, Ihr Umfeld hat sich ja auch Sorgen gemacht, ne? Gerade auch in den ersten Wochen. Nicht, dass Sie sich was antun, wenn die einzige Tochter auf diese Weise ums Leben kommt. Welche Wege gehen Sie denn in der Trauer? Also haben Sie sich auch professionelle Hilfe zum Beispiel gesucht?
Damit geht jeder, glaube ich, sehr unterschiedlich um und jeder hat auch seine eigenen Wege. Meine Frau hat Hilfe bekommen und das war sehr gut für sie. Für mich war es, dass mein Weg dahingehend ist, Ann-Maries Lebensmotto weiterzuführen. Aufgeben ist keine Option. Und ich einfach für mich den Kampf aufgenommen habe, Menschen mitzunehmen und dieses Ganze ernst zu nehmen und auch wir anfangen müssen, wieder Themen ernsthaft zu besprechen, ohne Polemisierung, Stigmatisierung oder dass irgendwelche Lager das für sich ausschlachten wollen, sondern wirklich ganz nüchtern und sachlich Fakten auf den Tisch zu legen. Was ist hier passiert? Was passiert aktuell 72 bis 74 Mal täglich in Deutschland? Das hat nichts mit Rassismus zu tun oder sonstigen, sondern es hat einfach damit zu tun, wir müssen die Probleme ansprechen, sachlich, ruhig und konsequent, ohne Polemisierung, ohne Stigmatisierung, um eine Lösung herbeizuführen. Wenn wir das nicht tun, werden wir in den nächsten Jahren solch massive Probleme bekommen, auch in der Sicherheitslage, wo wir heute noch gar keine Vorstellung haben.
Und ich höre raus, weil jeder von uns braucht ja Sinn im Leben, ja, das darauf hinzuweisen, sich da zu engagieren, in der Art, wie Sie es beschreiben, auf sachliche Art und Weise, ohne Stigmatisierung, das ist ein wichtiger Antrieb für Sie geworden im Leben.
Ja, natürlich. Wie gesagt, ich habe auch in meinem, oder wir haben in unserem Freundes- und Bekanntenkreis sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund, auch aus Ländern, die sehr traumatisierte Erlebnisse hatten auf dem Weg hierher. Ann-Maries beste Freundin ist mit ihrer Familie 2017 aus Syrien geflohen. Ein bezauberndes Mädchen, ganz tolle Menschen, die sich hier integrieren, die machen, die tun, um einen Fuß an Boden zu bekommen, hier ihr Leben sicher und zufrieden leben zu können. Und das sind tolle Menschen. Insofern, wie gesagt, wie ich eingangs sagte, ich verwahre mich gegen irgendwelche Pauschalisierung, was ja einige gerne machen, auch solche Taten gerne dahingehend ausschlachten möchten. Das möchte ich unter keinen Umständen. Aber wir müssen mahnend trotzdem anfangen, Ross und Reiter zu benennen und auch ganz klar die Problematik deutlich und unmissverständlich ansprechen, ohne Hass, ohne Hetze, ohne Beleidigung, Stigmatisierung etc. pp., sondern sachlich dieses Thema diskutieren und an Lösungen arbeiten, damit alle Menschen, die hier in diesem Land gerne sicher leben wollen, die unsere Grundwerte respektieren, unsere Art zu leben akzeptieren, hier auch ein sicheres Zuhause finden. Und daran müssen wir arbeiten.
Wenn Sie das sagen, Sie haben ja auch immer gesagt, Offenheit war Ihnen immer wichtig, auch in der Erziehung, das offene Haus. Sind Sie denn selbst heute vorsichtiger geworden als früher? Also haben Sie das Vertrauen in die Menschen, also in das Gute der Menschen, ich will nicht sagen verloren, aber hat sich da was verändert?
Ich glaube, die Frage ist sehr schwer zu beantworten. Mhm. Auf der einen Seite, Sie werden keinen Menschen, egal wen Sie fragen, finden, der das Ganze mit Nein beantwortet. Natürlich sind solche Taten, die auch tagtäglich in den Medien sind, präsent und zwingen einen zwangsläufig anders zu denken, anders zu handeln. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich mich manchmal vor mir selbst erschrecke, wenn ich in einen Zug steige, dass ich mich fünfmal umdrehe und schaue, wer sitzt da eigentlich, wie verhalten sich die Menschen, und manchmal auch ehrlich gesagt ein ungutes Gefühl habe, dass es mir auch schon passiert ist, dass ich den Waggon gewechselt habe, weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, aus welchen Gründen auch immer. Ich kann Ihnen das gar nicht beschreiben. Dass mich das eigentlich selber erschreckt, dass ich so reagiere. Das ist schwierig, sich selbst dann zu reflektieren. Mhm. Aber ich glaube, Sie werden niemanden finden, der dieses ganze Thema mit Nein beantwortet.
Ich meine, das eine ist ja das, was es auslöst, anderen Menschen gegenüber im sozialen Umfeld. Auch was es auslöst an politischem Engagement, an politischer Einschätzung, denn das ist ja ein politisches Thema, das Sie auch ansprechen und auf das Sie hinweisen. Und das andere ist ja das, was tief in uns stattfindet. Konnten Sie überhaupt begreifen? Sie haben ja sehr eindrücklich beschrieben, dass die ersten Tage für Sie weiterhin im Nebel sind. Konnten Sie überhaupt begreifen, was da passiert ist?
Nein, das ist ein Prozess. Bei Ihnen in Baden-Württemberg ist ja auch Illa Kirchberg. Und die Eltern von Ece in Illa Kirchberg, der Vater hat mir mal eindringlich gesagt, mit dem Tod eines Kindes ist es wie mit der Geburt. Es dauert 9 Monate, bis man es begreift. Und es, das ist das, was ich vorhin sagte, die Erfahrungen helfen viel. So war es bei Eces Eltern, so war es aber auch bei uns, dass eigentlich fast genau auf den Tag, 9 Monate nach der Tat, das ganz, ganz große böse Erwachen kam. Und plötzlich die Realisierung eintrat, was hier wirklich passiert ist. Natürlich weiß man, was passiert ist. Aber wenn man ein Geräusch draußen hört, man guckt zur Tür und sagt, oh, kommt an, Marie. Es sind so Dinge und nach 9 Monaten holt einen plötzlich schlagartig. Das ist dann dieses, von diesem Rückwärtsfallen in eine Schlucht, plötzlich dieser knallharte Aufschlag, der da kommt. Die Realisierung, was eigentlich wirklich passiert ist und dass das Ganze harte Brutalität ist und das eigene Kind nicht wiederkommen wird.
Ist das immer noch schwer? Jetzt haben wir schon wieder ein gutes halbes Jahr seit den 9 Monaten, aber ist das immer noch schwer für Sie?
Jeden Tag. Jeden Tag. Ich habe sonst auch, Ann-Marie ist morgens ja immer mit mir in die Firma gefahren. Ich bin morgens der Erste. Das bin ich inzwischen nicht mehr. Ich warte, bis meine Mitarbeiter kommen. Und gehe mit denen zusammen erst rein, weil ich morgens die Stille hier im Betrieb hier nicht ertragen kann, diese Ruhe. Mir fehlt dieses Gesinge, das Gehüpfe, das Gespringe, das Gegacker, das Gelache, das fehlt mir morgens. Und ich ersticke es, als wenn mir einer die Hände um den Hals legt und zudrückt. Ich ersticke ja morgens von der Ruhe.
Das ist ja auch ein Teil, ne? Es wirkte alles so, als würde Ihre Familie so den natürlichen schönen Gang gehen, ne? Ihre Tochter, die schon wusste, was sie wollte. Alles wirkte für mich so stimmig und in sich ruhend. Und dann kommt so etwas, passiert so etwas, was die Welt ja aus den Angeln hebt und alles verändert. Haben Sie jetzt auch in den letzten 1,5 Jahren in gewisser Weise Ihr Leben ein bisschen neu ausgerichtet? Merken Sie, dass andere Dinge für Sie wichtig sind als früher?
Das macht man zwangsläufig. Das brauche ich Ihnen, wie Sie ja auch sagen, sind ja auch Vater. Sie tun ja alles für Ihre Kinder, egal was Sie tun alles für die Zukunft.
Ja.
Und sie tun es dahingehend, dass es ihren Kindern gut geht, wenn diese Zielsetzung plötzlich nicht mehr vorhanden ist. Da müssen sie sich neue Ziele suchen. Ansonsten wird ihr Leben nicht mehr lange dauern. Sie verlieren jegliche Perspektive. Und es ist unheimlich schwierig, neue Ziele zu finden und sich zu motivieren. Aber ich kann Ihnen sagen, dass viele Dinge im Leben sich plötzlich ganz anders darstellen und sie auch anders gesehen werden. Und sie ihre Prioritäten auch komplett anders verlagern, als es mal gewesen ist.
Wie würden Sie das beschreiben? Wie waren Ihre Prioritäten? Wie sind sie heute?
Naja, jeder hat natürlich irgendwo seine Vorstellungen davon. Als Beispiel, weiß ich, wenn Sie Geburtstag feiern, dann wünschen sich ein Fahrrad, ein Grill oder Sie wollen Urlaubsreisen machen. Sie wünschen sich Geld oder Gutscheine oder wie es üblich ist. Ich habe für meinen ersten Geburtstag, den ich eigentlich gar nicht feiern wollte, für mich entschieden, dass das für mich alles nicht wichtig ist. Mhm. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche. Das, was ich mir am meisten wünsche, wird niemals passieren. Und insofern habe ich mir das gewünscht, was für die meisten Menschen das Wichtigste in ihrem Leben ist. Und das ist Zeit. Mhm. Und witzigerweise, es haben sich alle daran gehalten. Unser gesamter Freundeskreis hat mir in jeglicher Form, Art und Weise Zeit geschenkt. Wir haben Minigolf im Dunkeln gespielt. Was für ein Schwachsinn.
Ja, ja, hört sich gut an.
Es war toll. Wir haben Zeit miteinander verbracht. Ja. Ich war das erste Mal seit 30 Jahren wieder Bowling. Mhm. Ich, der sogar normal Spaghettiwasser anbrennen lässt, mit Freunden zum Kochkurs gegangen. Es ging gar nicht um das Ganze so an sich, sondern es ging mehr darum, irgendwas gemeinsam zu erleben, worüber man lachen kann, wie man Zeit verbringt. Mhm. Und das ist heute für mich unheimlich wichtig, mit Menschen, die mir gut tun, die durch ihre Anwesenheit da sind und auch für meine Frau, die uns dann Kraft zu geben durch ihre Anwesenheit, durch ihren Lebensmut und auch durch eine Perspektive, mit uns etwas erleben zu wollen. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, was wichtiger ist als alles andere.
Also ich frage und die Gäste dieses Podcasts am Ende immer, was ist Ihnen heute wichtig im Leben? Und also Zeit mit anderen Menschen, die einem nahestehen, zu verbringen, die zu genießen, die wertzuschätzen, das steht ganz vorne also?
Ja, wir haben ja nun zwangsläufig erfahren, wie gesagt, meine 17-Jährigen, wenn die morgens aus dem Haus geht, erwartet man auch, dass sie nachmittags wiederkommt. Wenn man plötzlich so hart damit konfrontiert wird, dass dieses Leben jederzeit aus irgendwelchen Gründen, es muss ja nicht so eine Tat sein, es kann aber auch ein Unfall sein oder sonstiges, man plötzlich abends nicht mehr nach Hause kommt oder sie irgendwann schwer krank im Bett liegen. Alles Materielle nützt ihnen das nichts mehr. Was ihnen bis zum allerletzten Atemzug bleibt, sind tolle Erinnerungen und tolle Zusammenkünfte mit tollen Menschen. Mhm. Das ist das Wichtigste und das bleibt ihnen bis zum allerletzten Atemzug. Und ich glaube auch, dass wir in einer sehr materiellen Gesellschaft leben, wo jeder gerne zeigt, was er hat oder gerne irgendwas haben möchte oder dass die einfachen Dinge viel, viel wertvoller sind und wir da eigentlich wieder viel mehr Wert drauf legen sollen, die ganz einfachen Dinge zu genießen, die teilweise gar nichts kosten, die einfach nur schön sind.
Und zu den wichtigen Begegnungen gehören auch 17 Jahre mit Ihrer Tochter. Und auch das waren ja Geschenke. Können Sie das mittlerweile auch manchmal so sehen, dass Sie auch lächelnd an Ihre Tochter denken und dankbar sind für diese Zeit?
Es gibt viele tolle Erinnerungen, die wir zusammen haben, viele tolle Erlebnisse, die wir zusammen haben. Ja. Und wir sind eigentlich dankbar, dass wir so ein tolles Mädchen hatten, die auch immer noch, das ist ja viele wissen es, die Eltern, dass die mit 13, 14, 15 Flügge werden, dass Ann-Marie eigentlich bis zum letzten Tag jede Minute mit uns genossen hat und auch mit uns Zeit verbringen wollte. Und das gibt uns heute auch an manchen Tagen ein Gefühl, dass wir lächelnd an die tollen Zeiten zurückdenken können.
Vielen Dank, Herr Kürath. Und Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie möchten über Ihre Tochter reden, weil es auch gut tut. Und ja, ich danke Ihnen sehr für die Zeit, für die Offenheit und für Ihr Vertrauen. Und Ihnen, Ihrer Frau, auch Ihrem Engagement alles Gute.
Vielen lieben Dank.
Vielen Dank, Herr Kürat. Und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie es gerne weiter in Ihrer Familie, in Ihrem Freundeskreis. Wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis in 2 Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.